ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Verlässlichkeit heißt für mich auch, dass die Leserinnen und Leser und unsere Nutzerinnen und Nutzer, dass sie merken, dass wir uns mit ihren Bedürfnissen und ihren Interessen auch beschäftigen, aktiv, und dass wir das auch in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und das ist wiederum die Grundlage für unsere Leserinnen und Leser, auch immer wieder zu kommen, weil sie verlässlich wissen, dass das, was sie von uns erwarten, dass das halt auch von uns geliefert wird.
Die Zeit feiert in dieser Woche ihr 80-jähriges Jubiläum. Wir feiern mit und wollen wissen, wie wird, aber vor allem, wie bleibt man ein zentrales Leitmedium in Deutschland? Darüber habe ich mit dem Geschäftsführer der Zeit-Verlagsgruppe Christian Röpke gesprochen, und Sie hören es gleich in der kommenden halben Stunde hier im Medienmagazin. Herzlich willkommen. Die Zeit feiert heute ihren 80. Geburtstag. Heute ist eine Sonderausgabe 80 Jahre die Zeit erschienen, in der die Zeit auf bahnbrechende Erfindungen und kulturelle Meilensteine sowie Porträts von Persönlichkeiten schaut, die 1946 geboren wurden und bis heute unsere Gesellschaft, Politik, Musik, Kunst und Mode prägen. Wir wollen anlässlich dieses Jubiläums aber weniger zurück, sondern nach vorn schauen. Christian Röpke ist seit Februar diesen Jahres Geschäftsführer und COO, Chief Operating Officer der Zeit Verlagsgruppe, und kümmert sich schon seit Jahren im Verlag um die Geschäftsentwicklung und Transformation hin zu einem digitalen Medienhaus. Mit ihm blicke ich auf die gegenwärtigen Herausforderungen der Zeit durch künstliche Intelligenz und spreche über den Wert von guten LeserInnenbeziehungen. Hallo, Herr Röpke.
Moin, hallo. Hallo, Frau Sickert.
Die Zeit feiert heute ihren 80. Geburtstag. Welche Kompetenzen sind heute im Verlag entscheidender als vielleicht noch vor 10 Jahren, Herr Röpke?
Oha, das ist natürlich eine ganze Menge. Denn die Art, wie wir Journalismus machen, hat sich natürlich in Teilen verändert. Vieles ist auch gleich geblieben, ne? Der Qualitätsanspruch, die Tiefe unseres Journalismus. Aber das sind schon Kompetenzen dazugekommen oder sind wichtiger geworden als in der Vergangenheit. Ich glaube, was uns sehr wichtig ist und wo wir auch eine Menge für tun, ist, dass wir die Beziehung zu unseren Nutzerinnen und Nutzern noch deutlich vielfältiger und tiefer gestalten als in der Vergangenheit. Ich meine, wann immer ein Titel, der stark auf das Abo gesetzt hat, aber gerade in den letzten Jahren ist nochmal eine Fülle von Angeboten hinzugekommen, die sicherstellen sollen, dass wir loyale Kundenbeziehungen, starke Kundenbeziehungen haben. Und da haben wir uns natürlich auch eine ganze Reihe von neuen Formaten angeeignet, die wiederum neue Kompetenzen bedeuten. Also die Podcast-Angebote, Videoangebote, mehr Newsletter als früher. All das hat was mit Kompetenzaufbau zu tun und soll letztendlich dazu führen, möglichst starke, loyale Kundenbeziehungen zu erwirken. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese verschiedenen journalistischen Formate anders miteinander verknüpft werden, anders nochmal inszeniert werden müssen, dass wir nochmal anders darüber nachdenken, wie wir Geschichten in einem Format veröffentlichen und dann flankieren in einem anderen. Also beispielsweise eine Reportage, die dann auch gleichzeitig als Podcast-Serie erscheint. Das mussten wir natürlich auch lernen, wie dort eine optimale Inszenierung aussieht. Und dann ist natürlich der Umgang mit Daten, Erkenntnisse aus den Daten, aus den Insights zu ziehen und die wiederum umzusetzen in Produktentwicklung, in die Steuerung der Webseite und anderes. Das sind natürlich auch Kompetenzen, die gerade in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und vielleicht ein letzter Punkt, da bin ich auch gleich fertig. Das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen, das ist auch deutlich intensiver als in der Vergangenheit. Wir sind da auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und auch das ist etwas, was in den letzten 10 Jahren nochmal gewonnen hat an Bedeutung und für uns aber auch als Erfolgsfaktor wirklich maßgeblich ist.
Interessant ist, wenn Sie jetzt sagen, Podcasts oder auch Video-Newsletter, dann erscheint das ja fast schon alt mittlerweile, weil eben Medien so wahnsinnig schnell sind, dass also diese Art von Verbreitung für uns schon mittlerweile Alltag ist. Was noch relativ neu ist, ist der Einsatz von KI in Redaktionen und natürlich auch an anderen Stellen. Im letzten Sommer, da sagten Sie noch in einem Interview mit Media, dass es kaum Reichweitenverluste über die Google-Such- oder auch KI-Suchmaschinen gäbe. Mittlerweile hört man ja auch aus anderen Redaktionen, dass es doch eben einen großen Einbruch des Traffics gegeben habe. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Ja, gute Frage. Wenn wir auf unsere Zahlen gucken, dann sehen wir keinen Einbruch. Wir sind weiterhin stabil, was unsere Reichweite auf Zeit.de und auch in anderen Kanälen angeht. In Teilen sogar sehen wir steigende Reichweiten. Wenn man natürlich dann tiefer in die Zahlen guckt, dann kriegt man schon ein differenzierteres Bild. So sehen wir, dass die klassische Google-Suche schon weniger Traffic hervorbringt als früher. Also es kommen doch weniger Menschen von einer Suche auf Google zu uns als in der Vergangenheit. Das heißt, da sehen wir weniger Absprünge zu uns. Und wir sehen leider auch, dass in unserem Direct Traffic, also das ist der Traffic, bei dem Menschen über eine Direkteingabe im Browser direkt zu uns kommen, dass auch der leicht rückläufig ist. Das wird momentan kompensiert durch eine sehr gute Entwicklung beim Google Discover Traffic. Das ist ja ein spezielles Angebot von Google. Darüber profitieren wir momentan. Aber das heißt, die Zusammensetzung verändert sich. Und das ist für uns auch insofern relevant, weil natürlich je nach dem Weg, wie Menschen zu uns kommen, ein anderes Neudeutsch Engagement bei uns stattfindet. Also eine andere Auseinandersetzung mit unseren Inhalten und auch eine andere Zahlungsbereitschaft beziehungsweise eine andere Wahrscheinlichkeit dafür da ist, dass ob man Abonnent wird oder nicht.
Nun sagen Sie ja, das ist ja erfreulich, also es hat keine Reichweitenverluste erst einmal gegeben, aber bei Google eben schon, also da gibt es doch Veränderungen. Und man sagt ja auch, also KI wird das gesamte journalistische Ökosystem auch verändern. Hat es etwas damit zu tun, wie Sie sich aufgestellt haben? Sie haben auch gesagt, KI muss man umarmen, man kann sich dem nicht erwehren, man kann sich der Entwicklung nicht verwehren. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ja, also nochmal ganz klar, ne? Das Ökosystem wird gerade schon durch KI verändert. Das habe ich ja gerade auch beschrieben mit den Traffic-Veränderungen. Also dagegen können wir uns ja auch nur teilweise stemmen. Wenn ich sage oder auch in der Vergangenheit gesagt habe, wir müssen KI umarmen, dann meine ich damit, KI ist erstmal ein Tool, mit dem wir auch viele Dinge tun können, die wir in der Vergangenheit nicht tun konnten. Alle unsere Inhalte können wir jetzt vertonen mit einer sehr guten Stimme, die KI generiert ist. Wir können Zusammenfassungen unserer Artikel anbieten über alle Artikel. Das konnten wir in der Vergangenheit auch so nicht leisten. Und wir sehen ja auch, dass die Nutzungsgewohnheit der Menschen sich verändert. Also das heißt, man muss es ja förmlich umarmen, wenn man nicht davon weggespült werden möchte. Und das meine ich mit dieser Aussage. Das heißt nicht, dass wir unkritisch sind. KI ist irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Aber die Frage, ob man sich damit auseinandersetzen sollte, ist eher eine theoretische, weil man kann gar nicht anders. Man muss da mit der Zeit gehen, um einfach die Entwicklung nicht zu verpassen, um aber auch die richtigen Schritte zu tun, um sich gegen manche Entwicklung halt auch zu wappnen, Falschinformationen, die drohen und dergleichen, um da einen Gegenpol zu setzen. Und das ist für uns eine schon wichtige Aufgabe, der wir uns gegenüber sehen.
Und wenn Sie Reichweite eben beibehalten wollen, auch sogar zum Teil steigern wollen und können, dann sind eben andere Sachen vielleicht eine wichtige Währung. Sie haben auch gesagt, Beziehung wäre eine wichtige Währung. Was genau meinen Sie damit? Wie baut man Beziehung auf? Die Zeit an sich hat natürlich gute Erfahrungen damit gemacht. Also auch seit 20 Jahren steigen die Abonnements. Wie geht das, gute Beziehungen aufzubauen, gerade auch im digitalen Zeitalter?
Ja, also das ist jetzt für uns ja auch nichts Neues. Wir haben die Paywall auf Zeit Online eingeführt im Jahr 2017. Davor haben wir uns vor allen Dingen mit großen Reichweiten und relativ anonymen Nutzerströmen beschäftigt. Heutzutage geht es vielmehr darum, wirklich die richtigen Dinge zu tun, um Menschen lange bei uns im Angebot zu halten und dafür zu sorgen, dass Leute eine Beziehung mit uns aufbauen im Sinne eines Abos beispielsweise oder der Registrierung, die vor dem Abo steht. Es geht darum, dass wir Vertrauen schaffen durch unser Angebot und dadurch eine loyale Leserschaft, die bereit ist, langfristig für Qualität zu zahlen. Wir wollen, dass die Leute uns zu einem festen Teil ihres Lebens machen und das nehmen wir sehr ernst. Wir beschäftigen uns sehr stark damit, was Nutzerinnen und Nutzer lesen, wo sie länger verweilen. Wir haben, wie gesagt, weitere Dinge wie Podcasts aufgebaut, da sehen wir halt wunderbare Verweildauern, da sehen wir wirklich, dass eine echte Beziehung besteht. Wir gehen raus auf die Bühnen oder unsere Journalisten gehen raus auf die Bühnen im Land und machen Live-Aufnahmen ihrer Podcasts dort. Also das heißt, wir finden, dass es um Beziehung geht und nicht mehr um Reichweite. Das ist so ein technischer Begriff. Es geht vielmehr darum, über Vertrauen, über Verlässlichkeit, über eine klare Haltung, loyale Leserbeziehung aufzubauen.
Christian Röpke, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, über die Herausforderungen für die Zeit im Zeitalter von KI. Wir sprechen gleich noch weiter. Dann geht es um den Blick in die Zukunft. Wie muss sich ein Medienhaus wie die Zeit aufstellen, um auch in Zukunft ein Leitmedium bleiben zu können? Gleich nach den Avalanches, Since I Left You. Christian Röpke, COO und Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, ist immer noch bei uns zu Gast. Die Zeit feiert in dieser Woche ihren 80. Geburtstag und wir schauen jetzt in die Zukunft. Was war und ist bislang Ihre wichtigste Erlösquelle und was glauben Sie, was wird in 5 Jahren entscheidender sein als heute, Herr Röpke? Wir haben ja gerade auch über Podcasts gesprochen und die wichtige Beziehung. Und im Bereich News weiß man mittlerweile auch, dass gerade Podcasts dort enormes Potenzial haben, weil sie eben eine hohe Glaubwürdigkeit genießen. Und auch da sind Sie ja vorangegangen und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein spezielles Abo-Modell. Wie wird also die Zeit künftig ihr Geld verdienen?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die direkte Beziehung zu den Kunden, also der sogenannte Lesermarkt, auch wenn es im Teil ein Hörermarkt heutzutage für uns ist, dass das jetzt die wichtigste Erlössäule ist und das auch in 5 Jahren die wichtigste Erlösquelle sein wird. Aber wir müssen uns natürlich schon überlegen, wie schaffen wir Angebote neben unserem herkömmlichen oder unserem bestehenden Digital-Abo, um auch Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nicht ganz so eine enge Beziehung zu der Marke haben wie andere Leserinnen und Leser. Und dazu gehört beispielsweise das Podcast-Abo, das wir aufgebaut haben, das Menschen anspricht, die uns vor allen Dingen auf anderen Plattformen hören, noch gar nicht auf Zeit.de, sondern zum Beispiel über Spotify oder Apple. Und trotzdem dort sagen, Mensch, diese Inhalte der Zeit, die sind so stark, die möchte ich gern weiterhören. Und deswegen schließe ich ein Abo ab. Und solche Abos, solche Verlängerungen unseres Angebotes werden in 5 Jahren auf jeden Fall noch deutlich höheren Stellenwert haben. Und grundsätzlich sehe ich einfach diesen ganzen Bereich Lesermarkt oder gesagt auch Hörermarkt sehe ich als einen, der für uns ganz zukunftsweisend ist. Und deswegen wieder zurückkommen auf die Frage vorher. Das funktioniert nur über eine wirklich sehr konzentrierte Beziehungsaufbau, dass Menschen einfach langfristig bereit sind, für das zu bezahlen, was wir ihnen bieten, weil sie uns so schätzen als Begleiter ihres täglichen Lebens.
Jetzt haben wir viel über Technologie gesprochen. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist auch die gesellschaftliche Entwicklung, die natürlich Journalistinnen und Journalisten, auch wenn sie journalistische Produkte gestalten, immer im Hinterkopf behalten müssen. Also wir erleben eine viel fragmentiertere Öffentlichkeit. Wir erleben auch eine viel extremere Teilöffentlichkeiten. Was sind da vielleicht Ihre Hausaufgaben? Wie müssen Sie auch auf diese Entwicklung gesellschaftlich gesehen reagieren?
Ich glaube, da steht ganz am Anfang, dass wir unsere Kompetenzen und damit auch unsere Kultur weiterentwickeln müssen. Wir sehen ja, dass sich die Welt verändert durch sowas wie KI. Und das bedeutet, wir müssen den Umgang damit auch für uns erlernen. Wir müssen es verstehen und wir müssen auch darauf reagieren können. Und das bedeutet, dass wir das Thema Learning on the Job oder das lebenslange Lernen auch im Arbeitsumfeld, dass wir das hier intern sehr fördern. Mit vielen Upskilling-Angeboten, mit vielen Weiterbildungsangeboten, damit wir hier ganz praktisch einfach genau diesen Wandel begleiten können, weil wir verstehen, was da los ist. Und weil wir die Dinge auch für uns zu unserem Nutzen anwenden können. Und klar, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen ist für uns mit unserem Journalismus sowas wie, das ist ganz tief in unserer DNA. Unsere Redaktionen arbeiten jeden Tag daran, Desinformation und auch Filterblasen eine ausgewogene, tiefgründige Berichterstattung entgegenzuhalten. Und das wird gerade eher wichtiger, als dass es an Bedeutung verliert. Und für uns bedeutet das ist jetzt so ein bisschen so eine Binse, aber für uns bedeutet das natürlich auch das Thema Qualität, die Qualitätsführerschaft behaupten, Qualität weiter auszubauen. Wir wollen Qualität und Glaubwürdigkeit nicht irgendeinem Algorithmus überlassen, sondern wir wollen das aktiv gestalten, wir wollen das aktiv schützen und wir wollen da auch aktiv unsere Ausrufezeichen setzen.
Und ist dann ein Qualitätsmerkmal eine möglichst gut ausgebildete Redaktion oder auch eine Redaktion, die vielleicht anders aufgestellt ist als andere Redaktionen, personell?
Also wir haben unsere Redaktion in den letzten Jahren auf jeden Fall verstärkt und haben unsere Redaktion ausgebaut. Das ist sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Das ging einher mit den steigenden Abozahlen, die wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben. Das ist für uns schon auch wichtig gewesen, um unser Angebot einfach an vielen Stellen nochmal breiter, aber auch tiefer zu gestalten. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch innerhalb der Redaktion Kompetenzen verstärken, um die unterschiedlichsten Formate abzubilden, um die unterschiedlichsten Formate zu bedienen. Wir haben in der Redaktion Datenjournalisten, wir haben Data Scientists, also das ist nicht mehr ganz so, wie sich manch einer eine klassische Redaktion vorstellt. Nicht, dass es nicht diese ganz klassischen Redaktionsjobs mehr gibt, aber es gibt einfach ganz viel drumherum.
Sie haben jetzt auch schon mehrfach gesagt, Verlässlichkeit, Qualität eben und auch eine klare Haltung sind ganz wichtig, um eben Vertrauen und Beziehung aufzubauen. Genau. Was bedeutet denn für Sie Verlässlichkeit wiederum aus so einer Produktperspektive gedacht?
Naja, Verlässlichkeit bedeutet, den Qualitätsstandard, den wir uns setzen, zu halten, dass das jeden Tag spürbar ist für unsere Kundinnen und Kunden, die zahlen. Für uns bedeutet Verlässlichkeit, transparent zu sein, zum Beispiel im Umgang mit KI. Wenn wir KI benutzen in einem Prozess, um zum Beispiel eine Geschichte hörbar zu machen, dann muss das natürlich entsprechend gekennzeichnet sein. Und Verlässlichkeit heißt für mich auch, dass die Leserinnen und Leser und unsere Nutzerinnen und Nutzer, dass sie merken, dass wir uns mit ihren Bedürfnissen und ihren Interessen auch beschäftigen, aktiv, und dass wir das auch in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und das ist wiederum die Grundlage für unsere Leserinnen und Leser, auch immer wieder zu kommen, weil sie verlässlich wissen, dass das, was sie erwarten, dass das, was sie von uns erwarten, dass das halt auch von uns geliefert wird.
Wenn ich mir die Zeit, Zeit.de, die Produkte drumherum anschaue, dann ist mein Eindruck, dass viele Produkte strategisch weiterentwickelt werden und auch klug weiterentwickelt werden. Also das Podcast-Abo beispielsweise haben wir angesprochen oder auch den Ausbau der Social-Media-Aktivitäten. Ist da noch Platz für ganz neue Produkte, Produkte, über die wir vielleicht noch gar nicht so sehr nachgedacht haben oder andere Medienhäuser noch nicht nachgedacht haben?
Ja, also dieser Produktinnovationsprozess ist ja nie zu Ende. Mit neuen Technologien, mit neuen Verbreitungswegen findet für uns natürlich auch immer die Frage statt, oder stellen wir uns der Frage, müssen wir dafür noch was machen? Brauchen wir dafür noch ein Produkt? Und jetzt ist es nicht ganz neu, aber zum Beispiel auch unsere redaktionelle Arbeit im Bereich Hochkantvideo, die journalistischen Formate, die wir für TikTok erstellen. Das ist ja auch etwas, was vor ein paar Jahren jetzt für uns noch gar nicht auf der Roadmap stand, was wir dann aber aus verschiedenen Gründen lanciert haben. Und genauso beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Frage, wenn Menschen immer mehr Zeit bei Chatbots verbringen und Chatbots uns auf der anderen Seite zukünftig die Möglichkeit geben, was sie auch schon angekündigt haben, dass wir Apps bauen können, um auch mit unseren Inhalten nochmal eine andere Sichtbarkeit und Präsenz innerhalb dieser Plattform zu haben, dann werden wir auch dafür wieder natürlich einen innovativen Ansatz im Bereich der Produktentwicklung finden müssen. Weil wir müssen natürlich irgendwie auch dahin gehen, wo die Nutzerinnen und Nutzer sich aufhalten, weil auch wenn unsere Reichweite jetzt stabil ist, ich habe ja vorhin auch erläutert, dass sich zum Beispiel der direkte Traffic zu uns schon ein bisschen verringert hat. Das heißt, da findet ja schon auch etwas statt, dem wir irgendwie begegnen müssen. Und deswegen glauben wir sehr stark daran, dass wir auch rausgehen und auf den Plattformen sind, wo Nutzerinnen und Nutzer sich aufhalten. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Teil der Strategie.
Sie feiern jetzt den Zeitgeburtstag, den 80-Jährigen, mit einer Jubiläumsausgabe, also einer Print-Ausgabe, die eher zurückschaut. Was sagt denn jetzt der Blick nach vorn für die Zeit in den kommenden Jahren? Also wenn wir vielleicht mal über einen 100. Geburtstag nachdenken, woran würden Sie merken, dass die Zeit was richtig gemacht hat?
Also wir haben es richtig gemacht, wenn die Zeit auch zum 100-Jährigen weiterhin eine so starke und relevante Stimme in Deutschland ist und weiterhin für die Menschen so eng mit unabhängigen, erstklassigen Qualitätsjournalismus verbunden ist wie heutzutage. Wenn das weiter in den Köpfen verankert ist, das wäre schon mal richtig cool. Und auf der anderen Seite fände ich es auch ganz großartig, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die dann bei der Zeit arbeiten, das werden ja auch ein paar neue Kolleginnen und Kollegen sein, da wird sich schon ein bisschen was verändert haben in 20 Jahren, aber wenn die mit der gleichen Hingabe und der gleichen Überzeugung hier arbeiten, wie die Kolleginnen und Kollegen, die es heute tun, die schon das Gefühl haben, dass es hier auch einen wirklichen Sinn gibt der Arbeit. Also dann haben wir schon vieles richtig gemacht.
Zuverlässige Informationen und der Mensch stehen also auch in ferner Zukunft noch im Zentrum des Journalismus, sagt Christian Röpke, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe. Am 19. April feiert die Zeit noch einmal öffentlich auf der Bühne ein Geburtstagsfest, unter anderem mit Live-Redaktionskonferenz, Live-Podcast und Reportagen-Slam im Deutschen Schauspielhaus. Leider, liebe Berlinerinnen und Brandenburger, natürlich in Hamburg. Vielleicht wird es ja auch mal wieder Zeit für einen schönen Ausflug in den Norden.
Ich stelle mir vor, dass die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung ein demokratisches Projekt auch wird, das Leser erreicht, die gar keine Zeitung mehr lesen und vielleicht wieder hoffentlich zur Zeitung greifen.
Ich glaube, das ist eine sehr große Chance, dass es auch im Osten des Landes noch eine weitere Zeitung gibt und vor allem eine Publikation, die sich wahrscheinlich sehr von den anderen abheben wird.
Ich hoffe, dass sie dem Osten ein neues Gesicht gibt und eine Stimme.
Mein Name ist Dorian Bargans, ich bin der Chefredakteur der Ostdeutschen Allgemeine Zeitung.
Eine Stimme für den Osten, die in Zeiten wie diesen so dringend gebraucht wird. Wir sind verdammt stolz und voller Erwartung.
Dass die Menschen im Osten, aber auch in ganz Deutschland, eine Zeitung bekommen, die sie lesen können und danach selbst entscheiden, wie sie die Dinge finden. Deswegen ganz viel Glück von uns.
Alle haben gesagt, es geht nicht, bis irgendjemand kam, der es einfach gemacht hat. Und dieser jemand sind wir. Wir haben es einfach gemacht und das wird richtig geil.
Ja, so hat die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung kurz vor ihrem Start auf ihrem YouTube-Kanal geworben. Ganz schön dick. Mal sehen, ob sie es auch halten können. Eine neue Zeitung für den Osten, eine gute Sache an sich. Aber einige umstrittene Personalien im Hintergrund. Wie ist der erste Eindruck zu der am Freitag erstmals erschienenen OAZ? Das hören Sie gleich. Die Zeitungsbranche, die steckt in großen Teilen in Schwierigkeiten. Die Printauflagen und Werbegelder gehen zurück bei den großen Medienmarken. Kann zwar durch digitale Verkäufe einiges aufgeholt werden, auch darüber haben wir in der aktuellen Sendung schon gesprochen. Doch für die kleineren Zeitungen kommt online oft noch nicht so viel Geld herein, dass es die Verluste auf der analogen Seite ausgleichen würde. Umso erstaunlicher, dass der Verleger der Berliner Zeitung Holger Friedrich jetzt eine neue Zeitung auf den Markt bringt, die Ostdeutsche Allgemeine. Zunächst erstmal als Regionalzeitung für Sachsen, Print und Digital. Und erklärtes Ziel der OAZ ist es, dem Osten eine Stimme zu geben. Viel zu oft würde über den Osten nicht aber mit ihm gesprochen werden. Am Freitag ist die Ostdeutsche Allgemeine nun erstmals erschienen und nach einem halben Jahr Vorbereitung nur. Medienreporter Michael Meyer hat einen ersten Blick in die OAZ für uns geworfen. Michael, ist die Ostdeutsche Allgemeine denn nun geeignet, eine Stimme für den Osten zu sein?
Ja, auf jeden Fall geht es ganz stark um ostdeutsche Themen. Also das zieht sich durch schon auf der Titelseite. Also ich habe mir die gedruckte Ausgabe, also die gedruckte Ausgabe ist ja so eine Art Wochenzeitung, jetzt mal gekauft. Und da ist dann die Überschrift Vorsicht Freiheit. Der Staat traut den Menschen nicht mehr zu, für sich selbst zu entscheiden. Er will sie vor Meinungen, Medien und Parteien schützen. Das gefährdet die Demokratie. Also das ist die Titelseite. Und wenn man im Innern dann weiterblättert, dann gibt es dann einige Texte, also zur, ja, sagen wir mal, mangelnden Meinungsfreiheit in Deutschland. Dann gibt es auch einen Text, wo ein Volontär darüber schreibt, wie er im Westen Erfahrungen gemacht hat und sozusagen im Westen als Ossi definiert wurde, sage ich jetzt mal. Dann gibt es auch Texte über die DDR-Küche und über das Reisen nach Usedom. Also man merkt dann, die ostdeutsche Mentalität wird sehr stark gepflegt und das fügt sich ja auch so ein in eine Linie. Also Verleger Holger Friedrich, der ja seit 2019 die Berliner Zeitung führt, der hat ja so ein publizistisches Konzept, was ich jetzt mal als Gegenöffentlichkeit bezeichnen würde. Also das meint so Themen wie Migration, Wirtschaft in den östlichen Bundesländern oder auch die Haltung zu Russland. Also da hat man einen sehr anderen Blick darauf, als man es hier in westdeutschen Zeitungen vielleicht finden würde. Und für dieses neue Projekt Ostdeutsche Allgemeine, da hat man, das hat man Projekt Halle genannt. Halle war ursprünglich mal als erstes Standbein angedacht und es war auch geplant, in allen ehemaligen DDR-Bezirksstädten Redaktionen zu gründen. Das wird so nun aber wahrscheinlich aus Kostengründen nicht stattfinden. Also man startet erstmal bescheiden in Dresden mit einer dünn besetzten Regionalredaktion. Man will bei der OAZ auch Bürgerreporter einsetzen. Also das sind ja im Prinzip journalistische Laien, die dann für wenig Geld Geschichten ranbringen sollen. Also man merkt schon, das ist ein Projekt, das nur wenig kosten soll, dafür aber mit sehr viel PR und großen Ankündigungen daherkommt. Aber immerhin, der Plan ist, in den nächsten Monaten in allen 5 östlichen Bundesländern da also noch mehr Regionalthemen zu machen. Also der Plan ist schon sehr ambitioniert. Und schon jetzt ist es so, dass zum Beispiel regionale Themen aus allen 5 östlichen Bundesländern online erschienen sind. Also zum Beispiel Texte über das Kneipensterben in Magdeburg beispielsweise oder wie in Dresden eine neue jüdische Gemeinde entsteht. Aber die Frage ist halt, wie stark die Regionalberichterstattung werden kann, wenn man da nicht so viele Leute vor Ort bezahlt.
Die Seite ging ja am Freitag online und die gedruckte Wochenzeitung, die du jetzt auch schon in den Händen hältst, gibt es ja auch. Was kann man denn thematisch da so finden?
Also erstmal kommt es natürlich daher wie eine normale Zeitung auch. Also es gibt zum Beispiel so ein Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Das ist auch bei der Berliner Zeitung erschienen. Also nochmal, diese gedruckte Zeitung ist ja eine Wochenzeitung, wenn man so will. Und also in der ersten Ausgabe sind mir gar nicht so sehr die Regionalthemen ins Auge gefallen. Also diese Ausgabe ist zum Beispiel jetzt die von Sachsen. Aber es gibt schon mehrere Beiträge, die sich halt mit dem Erfahrungshorizont vieler Ostdeutscher auseinandersetzen. Also zum Beispiel dieses Beispiel, was ich genannt habe mit dem Volontär, der das quasi im Westen als Ossi definiert wurde. Also da wird dann auch behauptet, also die DDR sei eine gerechtere Gesellschaft gewesen. Das schreibt er dann so. Da kann man natürlich jetzt viel drüber diskutieren. Aber es setzt halt einen gewissen Tonfall und den fand man ja bislang auch schon in der Berliner Zeitung.
Nun ist ja Holger Friedrich ein sehr umtriebiger Mensch, war auch hier schon im Medienmagazin zu Gast. Und er sagt ja auch immer wieder, dass ihm Themen fehlen in westdeutschen Medien. Welche Themen sind denn das, die man jetzt also möglicherweise nun in der Ostdeutschen Allgemeinen wiederfindet?
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich. Also einerseits sagt Friedrich ja immer wieder auf Podien und in Debatten und in Texten, dass ihm das Thema ostdeutsche Perspektiven ja gar nicht so sehr interessiere. Andererseits wünscht er sich dann doch Themen, die gerade in Ostdeutschland stark die Leser umtreiben. Also das sind so Themen, so gesellschaftliche Transformationsprozesse, Demografie, Bürgerbeteiligung. Also die Frage zum Beispiel auch nach dem Umgang mit der AfD ist ja ein großes Thema. Auch Migration. Also Friedrich, wenn man so will, dreht da immer das ganz große Rad, wobei all diese Themen natürlich auch für westdeutsche Leser interessant sind. Und die Redaktion hat sich auch ein publizistisches Leitbild gegeben, das recht lang ist. Darin ist von einer gesamtdeutschen Perspektive die Rede und davon, dass man Ostdeutschland als Labor sehe für Entwicklungen, die später auch in anderen Regionen in Deutschland oder in Europa spürbar sein werden. Und wenn wir jetzt mal einen Moment auf die bisherige Linie der Berliner Zeitung schauen, die ja gewissermaßen die Herzkammer der Ostdeutschen Allgemeinen ist, da stellt der Medienjournalist Stefan Niggemeier fest, der die Berliner Zeitung seit Jahren beobachtet, dass da in der Tat so Diskurs- und Meinungsräume geöffnet wurden, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Niggemeier betont aber:
Es sind aber natürlich oft dann nicht nur Meinungen, sondern auch sehr dezidierte Verschwörungstheorien oder ausführliche Erzählungen, warum alle Experten Unrecht haben. Auch die kann man prinzipiell natürlich veröffentlichen, aber da wünscht man sich natürlich wirklich eine Redaktion, die auch sagt, wir schauen mal, wir machen zumindest mal einen Faktencheck und drucken jetzt hier nicht Dinge ab, die einfach großer Unsinn sind. Es gibt auch da Beispiele dafür, wo dann die Berliner Zeitung, wenn so ein Stück mal besonders abwegig war, ein, zwei Wochen später einen Text dagegen veröffentlicht hat mit einer, ich sage jetzt mal eher wissenschaftlich fundierten Meinung. Das kann man natürlich dann alles verkaufen als, seht her, das ist alles ein großer Diskurs und wir veröffentlichen vielleicht mal eine gewagte Theorie und dann auch zwei Wochen später die eher nicht so gewagte Erwiderung darauf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es in jedem Fall dazu beiträgt, dass Leute besser informiert sind.
Ja, und dazu passt auch eine interessante Personalie. Florian Warweg ist bundespolitischer Korrespondent der Ostdeutschen Allgemeinen. Er stammt aus Magdeburg und hat eine bewegte journalistische Geschichte, wenn man so will. Er war 8 Jahre lang Chef vom Dienst der Online-Seiten von Russia Today. Und er gilt als jemand, der gerne kremlnahe Narrative in seine Berichterstattung aufnimmt. Und interessant ist auch, dass in der ersten Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen, da schreibt er über seine Erfahrung in der Bundespressekonferenz, wo er nämlich zuerst gar nicht zugelassen wurde und dann hat er sich eingeklagt. Also das ist auch interessant, dass man da wie ihm da so viel Raum gibt da so. Also das kann man alles natürlich als Öffnung hin zu neuen Debattenräumen verstehen und die Ostdeutsche Allgemeine steht da offenbar unter einem ähnlichen Motto wie die Mutterzeitung Berliner Zeitung. Und interessant ist hier, sich mal ein Statement des neuen Chefredakteurs der Ostdeutschen Allgemeinen anzuhören. Er heißt Dorian Bargans, ist 32 Jahre alt, er kommt vom Freitag und sagt in einem Videostatement, dass es immer mehr Leser gibt, die mit den Institutionen hadern, also gerade auch mit Parteien und der Politik, und die wolle man bedienen.
Dass die Leute den Parteien nicht mehr vertrauen, daran kann ich nichts ändern, das müssen die Politiker selber machen. Aber als Journalist kann ich zumindest versuchen, dass die Leute wieder Vertrauen in die Medien fassen. Und genau das wollen wir mit der Ostdeutschen Allgemeine Zeitung erreichen. Ich habe zwischen den Jahren ein Buch gelesen von Fabian Scheidler, da findet er eine gute Metapher, wie ich finde. Er beschreibt die deutsche Debattenlandschaft als Flickenteppich aus Tabuzonen. Egal ob bei Corona oder dem Ukraine-Krieg, haben nämlich viele Leute das Gefühl, dass ihre Haltung und auch ihre Meinung in den Medien nicht mehr wiedergespiegelt wird. Genau das wollen wir ändern mit der neuen Ostdeutschen Allgemeine. Wir wollen die Debatte enttabuisieren, wir wollen die Debattenräume erweitern. Und wir hoffen, dass Sie uns ab Februar Ihr Vertrauen schenken.
Ja, und diese Debattenräume betreffen halt Themen wie Corona, Impfung, Migration, die Ukraine-Politik, also auch die Haltung zu Parteien wie dem BSW oder der AfD. Also all diese Themen werden in der Zeitung sicherlich doch deutlich anders behandelt werden als in anderen Zeitungen, also wie etwa im Tagesspiegel oder der Süddeutschen Zeitung.
Jetzt waren wir ja doch ein Stück weit auch noch bei der Berliner Zeitung und vielleicht auch den Erwartungen, die wir an diese Zeitung haben. Wie sieht's jetzt aus? Also die OAZ ist draußen. außen wird sie jetzt ihren eigenen Ansprüchen, also eine Gegenöffentlichkeit darzustellen, auch wirklich gerecht?
Naja, es sind schon sehr viele Texte zu lesen, die man so in anderen Zeitungen sicherlich nicht lesen würde. Also beispielsweise ein sehr wohlwollendes Porträt des AfD-Chefs Chrupalla. Da geht es auch um viel um ostdeutsche Lebensläufe und seine eigene Geschichte, also auch so Transformationsgeschichte, wenn man so will. Und über allem schwebt so der Tonfall, dass sich Ostdeutsche ausgegrenzt und nicht wahrgenommen fühlen. Also ich zitiere mal aus dem Schluss des Textes, da heißt es, begleitet man ihn, also Chrupalla eine Zeit lang, ist das vielleicht die überraschendste Erkenntnis. Bei Tino Chrupalla ist Politik weniger ein Kampf um Deutung, als ein Kampf darum, nicht ausgegrenzt zu werden. Und genau deshalb passt dieser Mann aus Weißwasser zu einer Partei, die im Osten auf Stimmen trifft, die ebenso wenig ausgegrenzt werden wollen. Und diese Passage fand ich ganz interessant, weil ich finde, das ist so ein bisschen so der Tonfall, der sich durch die gesamte Zeitung zieht. Also ich muss sagen, ich fand die erste Ausgabe schon interessant, weil sie ja gewissermaßen den Puls fühlt, welche Themen Ostdeutschland bewegen. Aber die Frage wird dann halt sein, wie da künftig berichtet werden wird über Russland, Ukraine-Politik, die AfD. Und da steht aus meiner Sicht so ein bisschen zu befürchten, dass es da doch wieder so ein paar problematische Berichte oder Sichtweisen geben wird. Aber das muss man halt in den kommenden Monaten dann beobachten.
Es ist ja sicherlich auch nicht ganz unproblematisch, wenn ein Tino Chrupalla suggeriert, er würde ausgegrenzt werden als AfD-Politiker.
Genau.
Genau. Das ist auf jeden Fall erstmal der erste Aufschlag der Ostdeutschen Allgemein gewesen und es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Zeitung entwickelt. Aktuell ist die UAZ ein Projekt auf Sparflamme. Falls die UAZ in Ostdeutschland doch nicht so gut ankommt, hätte man nicht allzu hohe Verluste eingefahren. Wir werden berichten. Vielen Dank, Michael Mayer.
Gerne.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Deutschlands Zeitungsverlage blicken laut Trendumfrage 2026 des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV erneut optimistisch nach vorn. Zwei Drittel der befragten Geschäftsführungen bewerten die Branchenentwicklung positiv. Mehr als die Hälfte fühlt sich gut auf die digitale Transformation vorbereitet. Bemerkenswert ist aber der Blick auf Print. 60% rechnen damit, dass die gedruckte Zeitung in spätestens 15 Jahren endet. Allerdings nicht abrupt, denn noch trägt Print bei vielen Häusern das wirtschaftliche Fundament für den digitalen Umbau. Klar ist aber auch, steigende Produktions- und Vertriebskosten für gedruckte Zeitungen erhöhen den Druck. Daher rechnet die Branche mit weiteren Zusammenschlüssen von Unternehmen und dem Aufgehen bislang unabhängiger Verlage und Titel in den großen Zeitungsgruppen. KI und falscher Kontext beim Heute-Journal. Am vergangenen Sonntag kündigte Moderatorin Dunja Hayali einen Beitrag über Eiseinsätze in den USA an und warnte ausdrücklich vor vielen Fakes im Netz. Kurz darauf zeigte die Sendung selbst ein KI-generiertes Video. Eine weinende Frau wird abgeführt, zwei Kinder klammern sich an sie. Im Bild sogar das Sora-Logo, ein klarer Hinweis auf künstliche Intelligenz. Zuschauer machen das ZDF darauf aufmerksam. Der Sender entfernt die Szene aus dem Beitrag in der Mediathek und erklärt, die Kennzeichnung sei technisch nicht übertragen worden. Dann wird ein zweites Video aus der Sendung gelöscht. Es zeigt keinen Eiseinsatz, sondern eine Festnahme aus dem Jahr 2022, aus völlig anderem Kontext. Inzwischen hat sich das ZDF entschuldigt. Der Beitrag habe nicht den Standards entsprochen. Prüfverfahren seien zu spät angewandt worden. Ein Fall, der zeigt, wie sorgfältig Redaktionen gerade in Zeiten von KI und Desinformationen arbeiten müssen, um nicht Vertrauen zu verspielen. Länder wie Australien oder Frankreich haben bereits gesetzliche Regelungen für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Auch in Deutschland geht es bei dem Thema voran. Die SPD-Bundestagsfraktion hat in einem Positionspapier in dieser Woche eine nach drei Altersgruppen abgestufte Regelung gefordert. Für Kinder bis 14 Jahre soll demnach ein Verbot von Social-Media-Plattformen gelten. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz und Digitalminister Carsten Wildberger von der CDU zeigten sich offen für Beschränkungen von Social-Media-Plattformen für Kinder. Die CDU diskutierte an diesem Wochenende auf dem Bundesparteitag in Stuttgart ebenfalls ein Mindestalter für Social Media. Aus der Zivilgesellschaft kommt Kritik. Statt Verboten fordern Kinderrechts- und Digitalexperten eine konsequente Regulierung sowie Investitionen in Medienbildung von Kindern und Jugendlichen. Schon im Januar sagte Joachim Türk vom Kinderschutzbund im Medienmagazin zu einem Social Media Verbot ab 16.
Die Sperren, die im Moment diskutiert werden, die bedeuten ja, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter, das ist ja noch unklar, 14, 15 oder 16, überhaupt nicht auf die Plattformen kommen. Und dass man dann, wenn das Alter erreicht ist, die Kinder auf diese Plattformen lässt. Die Frage ist, sind die Kinder bis dahin wirklich auch kompetent, dann die Plattformen zu benutzen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass man sich im Moment freikauft von Verantwortung. Und das können wir als Kinderschutzbund nicht unterschreiben.
Was der Kinderschutzbund von einem Social-Media-Verbot hält, können Sie auch noch einmal in unserem Podcast vom Medienmagazin am 24. Januar nachhören. Das Thema ist ja immer noch brandaktuell. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Das war's vom Medienmagazin für diese Woche. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.